Den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Es gibt ein paar Physiker hier und ein paar Abiturienten, die könnten uns das jetzt wahrscheinlich sehr kenntnisreich erklären. Auch wenn ihr den nicht erklären könnt oder auch nicht wisst, wie man den vielleicht formulieren sollte, jeder von uns kennt diesen Hauptsatz aus der eigenen praktischen Erfahrung. Denn der besagt nichts anderes, als dass die Menge der Energie, die uns zur Verfügung steht, mit der wir was anfangen können, dass die immer abnimmt. Ständig. Wird immer weniger. Oder man könnte auch sagen, jedes System tendiert von sich aus zur Unordnung. Und man kann es wiederum anders ausdrücken, wenn man ein geordnetes System ordentlich halten möchte, dann muss man Energie zuführen. Kommt uns ziemlich bekannt vor. Also wir kennen das alles aus der eigenen Erfahrung. Wenn ein Buch aus dem Regal fällt, weil man vielleicht dran geschubst ist oder keine Ahnung, es setzt sich nicht wieder alleine da rein. Wenn wir den Raum heizen, in dem wir uns aufhalten und 12 Stunden später wieder kommen, ist er abgekühlt. Wenn ich mich ans Klavier stelle und einen Akkord anschlage, dann verklingt der mit der Zeit. Wenn ich möchte, dass wir den hören, muss ich wieder anschlagen. Oder wir brauchen eine Orgel, dass der Ton dauernd da bleibt, dann muss ich Strom oder Luft oder wie auch immer die Orgel funktioniert, muss ich das zuführen, dass wir den Ton hören können, sonst verklingt er. Wenn ich gegessen habe, kriege ich nach einer Zeit wieder Hunger, muss wieder Energie zuführen. Dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das scheint eine wirklich universale Beobachtung zu sein in unserem alltäglichen Leben. Aber ich kann euch ein Geheimnis verraten. Der gilt zum Glück nicht in unseren psychischen und sozialen Beziehungen. Da ist es gerade umgekehrt. Das wisst ihr auch alle. Also wir beginnen irgendwie eine Arbeit im Kindergottesdienst oder im Musikteam und mit der Zeit wird es immer einfacher. Es macht immer mehr Spaß, je länger wir die Aufgabe ausführen. Wir gehen eine neue Beziehung ein. Am Anfang ist es vielleicht schwierig, aber es wird immer leichter. Es wird immer besser, immer problemloser. Also, ihr habt es gemerkt. Leider ist es nicht so. Es scheint sich irgendwie auch in unseren Beziehungen oder in uns, wie wir auch mit uns selber umgehen, tatsächlich auch so anzufühlen, als ob da mit der Zeit die Luft rausgeht. Man fängt eine Arbeit an, ist begeistert, sagt, oh toll, ich bringe mich ein. Oh, und dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Man denkt, oh, hätte ich das nur nicht angefangen oder wie soll ich das durchstehen? Und übermorgen wieder Kindergottesdienst oder was auch immer. Also bei unseren Kindergottesdienstmitarbeitern ist es nicht so. Die sind immer hochmotiviert. Nein, nicht schon wieder kochen müssen. Weiß gar nicht, was ich jetzt schon wieder auf den Tisch bringen soll. Das scheint so zu sein in unserem Leben, dass, wie soll ich sagen, Leben ist irgendwie anstrengend. Leben kostet Energie. Beziehungen leben braucht Energie. Das fällt uns nicht leicht. Da kommen Schwierigkeiten, da wird man entmutigt, da wird man irgendwo demotiviert, da gibt es Probleme und man merkt, oh, Leben ist ganz schön anstrengend. Wir sind gerade unterwegs ja in unserer Gemeinde in dieser Allelon-Reihe. Lukas hat es gesagt. Allelon heißt nichts anderes als einander. Ist ein Stolperwort, damit ihr alle wach seid. morgens, heißt einander. Und das kommt in der Bibel öfters vor. Wir wollen einander lieb haben beispielsweise. Wir sollen einander vergeben. Wir sollen aufeinander Acht haben. Das haben wir alles schon miteinander betrachtet hier, auch in den Gottesdiensten. Und heute ist das Thema dran, einander ermutigen. Das ist das Thema heute. Denn genau das ist es ja, was wir brauchen. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut zum Leben. Weil uns dieser Lebensmut, dieser Beziehungsmut irgendwie abhanden kommt. Unser Speicher wird irgendwie immer leer. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie scheint das so der Fall zu sein. Und in der Bibel gibt es deshalb die Aufforderung und den Hinweis, macht einander Mut, ermutigt euch, seid eine Gemeinde, führt euch Lebensmut zu, führt euch Energie zu, damit ihr das auf die Dauer aushaltet, damit euch die Motivation nicht irgendwie verloren geht, damit eure Beziehungen nicht mit der Zeit zum Davonlaufen werden. Ermutigt euch. Wir wollen ein Bibelwort miteinander anschauen aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und wir schauen das zunächst mal aus der Elberfelder Übersetzung an. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Da kommt das Wort ermutigen jetzt gar nicht vor. Habt ihr auch gemerkt, gell? Und ich habe deshalb extra die Elberfelder Übersetzung rausgesucht, um das quasi euch mal zu zeigen, in was für einer Entmutigungsatmosphäre wir manchmal leben. Denn ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, irgendwie unsere Umwelt ist ziemlich entmutigend. Das sind Energiesauger, Energiefresser. Du kannst es nicht, du bringst es nicht. Du bist nicht groß genug. Du bist nicht schön genug. Deine Schulbildung reicht nicht aus. Du hast die falschen Klamotten an. Du gehörst nicht zu unserer Gruppe. Die Botschaften, die wir Tag für Tag hören, sind eher entmutigend. Und das saugt uns so aus. Und wir haben so eher so eine Kultur des Kritisierens und eine Kultur, dass wir das Negative zuerst sehen. Das schlägt sich tatsächlich hier auch in dieser Bibelübersetzung nieder, denn schaut mal Vers 11 an. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Das Wort, das hier für ermahnen steht, heißt im Griechischen Parakaleo. Das müsst ihr euch nicht merken. Parakaleo. Das hat verschiedene Bedeutungen. Das kann bedeuten ermutigen, einander beistehen, für jemanden eintreten, oder auch ermahnen. Es kann also ermutigen bedeuten, füreinander eintreten, jemanden beistehen, jemanden helfen, jemanden zur Seite treten oder auch ermahnen. Die Elberfelder Übersetzung hat sich entschieden, das mit ermahnen weiterzugeben, zu übersetzen. Ist eher eine negative Konnotation in unserem Kopf. Warum denkt ihr denn, dass ich das lieber mit ermutigen übersetzen würde an dieser Stelle? Gibt es da im Text einen Hinweis dafür? Wir üben jetzt Bibellesen miteinander. Wir üben das jetzt, dass wir das selber auch tun können in unserem Alltag. Wie gehen wir mit dem Bibeltext um? Wie verstehen wir das? Genau, weil die zweite Hälfte des Verses heißt, und erbaut einer den anderen. Das ist eigentlich eine Sprachform des Parallelismus. Da werden zwei Aussagen gemacht, um sich gegenseitig zu verstärken. Und deshalb, aus meiner Sicht, wäre es korrekt zu übersetzen, ermutigt einander. Und er baut einander, wie ihr das auch tut. Und deshalb switchen wir jetzt die Bibelübersetzung zur guten Nachricht. Ich wollte euch das nur zeigen, wie ermahnt einander. Oh, nicht schon wieder. Ja, das sind so feine Antennen, die wir da haben. Oft spüren wir das gar nicht. Aber hier geht es tatsächlich um den Mut, den wir uns machen sollen. Ich lese das jetzt nochmal vor, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Und der Paulus ist ein genialer Psychologe. Merkt ihr das? Der sagt nicht nur, ermutigt bitte einander, sondern er tut es auch. Er macht es selber, was er sagt, was er uns mitgibt als Befehl. Er sagt, ihr macht das ja schon. Hey, wow, ich sehe das, ihr ermutigt euch. Ihr macht das schon. Also, da ist quasi ein Befehl, eine Aufforderung gegeben und gleichzeitig eine Ermutigung mit eingepackt. Hey, ihr seid toll, ihr macht das schon. Und ihr könnt das noch mehr. Das könnt ihr wirklich noch ausbauen. Ihr macht das schon richtig gut, aber es ist echt noch auch noch Potenzial nach oben da. Und ich denke, wenn ich heute zu uns als Gemeinde spreche, ist es genau die Realität, die ich auch sehe. Hey, es ist so viel Ermutigung da in unserer Gemeinde. So viel positive Botschaften, die ich immer wieder bekomme. Ich merke das, ich werde nachher auch nochmal drauf eingehen. Und trotzdem glaube ich, dass wir einander noch viel, viel mehr ermutigen dürfen und können. Dass da echt noch Luft nach oben ist, um das ein bisschen auszubauen. Und das möchte ich jetzt einfach auch noch ein bisschen näher mit euch betrachten. Der Paulus, habe ich gerade gesagt, ist ein genialer Psychologe. Er baut die Ermutigung gleich mit ein. Aber er liefert auch den entscheidenden Grund dafür, warum wir einander ermutigen können. Und jetzt würde ich gerne nochmal zurück switchen auf die Elberfelder, weil die den 10. Vers nämlich so übersetzt hat, dass ich sage, wow, damit müssen wir arbeiten. Der Grund, sagt Paulus, warum wir einander ermutigen können, ist folgender. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und was er hier sagt, ist eine ganz starke Aussage. Dieses bestimmt, das ist nicht nur so eine vage Hoffnung, sondern man kann das auch übersetzen, Gott hat euch gesetzt. Gott hat euch verordnet zum Erlangen des Heils und nicht zum Zorn. Das ist eine unglaubliche Aussage. Also dieses Wort, das da steht, verordnet, das ist so, kommt in verschiedenen Kontexten vor. Zum Beispiel, wenn jemand eine Mannschaftseinteilung vornimmt oder eine Teameinteilung, sagt er, du kommst in dieses Team, du kommst da rein, du bist, das ist dein Platz. Das ist dein Ort, der ist für dich bestimmt. Und die Aussage, die der Paulus macht, ist, hey, ihr seid dazu gesetzt, ihr seid dazu bestimmt, dass Gottes Heil in eurem Leben wirksam wird. Das ist eure Bestimmung. Ihr seid gesetzt, ihr seid bestimmt von Gott. Das ist nicht nur einfach ein Wunsch, das ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern das ist Gottes Bestimmung für dein Leben. Gottes Setzung für dein Leben. Das ist der Grund, zur Hoffnung. Das ist der Grund für die Ermutigung. Ich versuche das mal ein bisschen anders zu übersetzen. Hey, Gott hat gute Gedanken über dich. Gott ist nicht derjenige, der dich ständig verfolgt, wie so ein Polizist, um dir das Negative in deinem Leben nachzuweisen. Gott ist nicht der, der ständig wie so ein schlechtes Übergewissen über dir ist, um dir alles schlecht zu machen. Gott ist nicht der große Aufpasser, der dir immer auf die Finger klopft, wenn du irgendwas falsch machst. Gott hat dich zum Heil bestimmt. Gottes Absicht, Gottes Plan, Gottes Fetzung für dein Leben ist Rettung, ist Heil, ist Gemeinschaft mit ihm, ist das ewige Leben. Denn er spricht ja davon, dass Christus für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, das sind Andeutungen auf das Leben und auf den Tod, wir zusammen mit ihm leben. Wow! Er spricht von einer Hoffnung, die weit über dieses irdische Leben hinausgeht. Er sagt, Gott hat dich dazu bestimmt, in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das hat er getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir sozusagen nochmal in den Eingang der Predigt zurückkehren, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, alles geht den Bach runter mit der Zeit. Gott hat etwas Entscheidendes getan, um dieses zersetzende, destruktive, was wir in unserer Welt haben und beobachten, um das zu verändern. Gott hat eingegriffen. Gott hat nicht nur Energie zugeführt, um in diesem Bild zu bleiben, sondern er ist selber hineingekommen in diese Welt. Er hat sich selbst hineingegeben. Er ist Mensch geworden. Er hat sich selbst hineingegeben in diese korrupte, kranke, mit Schuld beladene, hasserfüllte Welt. Sich selbst hineingegeben, um Heil zu schaffen. Er ist gekommen, um etwas zu ändern. Und um uns Hoffnung und Lebensmut zu geben. Und das, was er getan hat, ist, dass er Mensch geworden ist. Und dass er stellvertretend für alle Menschen gestorben ist am Kreuz. Das Kreuz ist sozusagen Gottes Fetzung für dein und für mein Leben zum Heil. Am Kreuz, durch den Tod von Jesus und dann auch durch seine Auferstehung hat Gott etwas Entscheidendes verändert in dieser Welt. Etwas getan, das für alle Ewigkeit dein und mein Leben ändern kann. Wer sich an diesen Jesus klammert, wer an ihn glaubt, wer sich an ihn hält, der lebt ewig in Gemeinschaft mit ihm. Und der Paulus sagt, wenn diese Wahrheit nur annähernd in unser Leben hineinsickern würde, wenn das nur annähernd unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen prägen würde, wenn wir das nur ein bisschen verstanden hätten, dann würden wir uns ermutigen ohne Ende. Denn das ist die Wahrheit Gottes über dein und über mein Leben. Und diese Wahrheit macht Mut. Diese Wahrheit macht Mut. Egal, was ich verbockt, was ich vergeigt habe in meinem Leben, egal, wie schuldig ich geworden bin. Gott hat mich durch Jesus Christus zum Heil gesetzt, zum Heil bestimmt. Gott hat mich zur Vergebung bestimmt und zum ewigen Leben. Egal, wie wenig Liebe ich im Moment empfinde für mein Gegenüber, Gott hat durch Jesus Christus den Urgrund der Liebe erschlossen für mich. Egal wie hoffnungslos ich meine Situation auch gerade einschätze, Gott hat bereits durch Jesus Christus die Weichen in meinem Leben auf das Gute hingestellt. Das gilt es zu ergreifen. Diese Wahrheit gilt es sozusagen zu inhalieren und immer wieder auch in meinem Leben als wahr zu bekennen und zu verstehen. Hey, ich stehe morgens auf und sage, boah, Gottes Perspektive für mein Leben ist nicht die Unordnung, nicht das Chaos, nicht der Unfriede, nicht der Zorn, nicht der Streit. Gottes Perspektive für mein Leben ist, ich darf im Frieden leben. Ich darf versöhnt leben. Ich darf Vergebung weitergeben. Ich darf einen neuen Anfang gewähren. Ich darf Vergebung in Anspruch nehmen. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb, macht einander Mut. Im Grunde genommen ist das, was hier steht, dass Gott mich, so wie ich bin, mit Augen der Liebe betrachtet. So wie ich bin, betrachtet er mich mit Augen der Liebe. Und deshalb möchte ich auch mich selbst mit diesen Augen betrachten und andere Menschen. Ermutigung beginnt damit, dass ich mich und andere mit den Augen Gottes betrachte. Noch einmal, Ermutigung beginnt damit, dass ich mich selbst und andere mit den Augen Gottes betrachte. Wie schnell lasse ich mich oder entmutige ich mich selber? Ich bring's nicht. Ich pack's nicht. Bin zu schlecht. Hab's wieder verbockt, hab wieder versagt. Ich werde es nie schaffen. Die anderen, ja, aber ich nicht. Mensch, wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur? Ich habe wieder eine Chance ausgelassen. Bin wieder in meinen alten Fehler reingetappt. Ich habe es wieder nicht gebracht. Habe wieder versagt, bin wieder hingefallen. Und wie schnell komme ich dann in eine Negativspirale, wo ich sage, ach je. Und Gott sieht mich anders. Gott sieht mich durch Jesus Christus, mit den Augen der Liebe. Und sagt, hey, egal wie du dich gerade fühlst, egal was du gerade falsch gemacht hast, ich liebe dich. Ich habe dich bestimmt, mit mir Gemeinschaft zu haben. Ich habe dich gesetzt dazu, mein Kind zu sein, mein geliebtes Kind. Jetzt sieh dich doch bitte auch mit meinen Augen. Schau dich so an, wie ich dich anschaue. Ermutigung beginnt immer damit, dass ich auch mich selber mit den Augen Gottes sehe, weil als entmutigter Mensch kann ich andere auch nicht ermutigen. Das kennt ihr auch. Wie will ich jemanden Mut machen, wenn ich selber eigentlich keine Hoffnung habe? Wenn ich selber das eigentlich total negativ einschätze, wie soll ich dann den anderen irgendwie Hoffnung machen? Ich schaue mich und den anderen mit den Augen Gottes an, mit der Perspektive Gottes. Eine zweite Folge daraus ist, dass ich auch zu meinen Schwächen stehen kann. Ich kann auch zu meinen Schwächen stehen. Ich muss sie nicht verdecken, ich muss sie nicht vertuschen, verbergen, denn ich weiß ja, ich bin geliebt. Ich bin angenommen von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich schon mal zu euch so gesagt habt, so wie ich jetzt bin, bin ich jetzt gut genug? Könnt ihr das sagen? Sagst du vielleicht, stimmt eigentlich gar nicht. Doch, das stimmt. Da steht's. Da oben, Vers 10. So wie du jetzt bist. Bist du jetzt gut genug? Das heißt nicht, dass du immer so bleiben wirst. Das heißt nicht, dass Gott noch nicht mit dir arbeiten möchte, dich verändern wird. Aber so wie du jetzt bist, bist du in den Augen Gottes jetzt gut genug. Und deshalb kann ich auch zu meinen Schwächen stehen. Und deshalb kann ich auch die Schwächen bei meinem Gegenüber annehmen, ich muss sie nicht verbergen, ich muss nicht weggucken, ich muss sie aber auch nicht überbetonen. Ich kann auch die Schwächen im Leben meiner Mitmenschen als das betrachten, was sie sind. Schwächen. Aber die definieren nicht die ganze Person. Meine Schwächen, meine Fehler, mein Versagen definiert nicht mich als ganze Person. Und manchmal fokussiert sich das so, dass wir so auf die Schwächen, auf das Negative geschossen sind und unseren Blick darauf richten, dass wir die Person oder uns selber darauf reduzieren. Das ist nicht gut. Ich kann zu meinen Schwächen stehen, ich kann die Schwächen des anderen annehmen, ich kann sie vielleicht auch im Gespräch thematisieren und wirklich sagen, das macht mir Not. Aber weißt du, ich weiß, du kannst es anders. Und ich weiß, ich kann auch damit umgehen lernen. Und wir finden gemeinsam einen Weg miteinander, damit umzugehen. Ermutigung beginnt, dass wir uns mit den Augen Gottes selber anschauen und unseren Nächsten, dass wir zu unseren Schwächen stehen können und dass wir vertrauen, dass wir wirklich darauf vertrauen können, dass der andere seinen Weg findet. Ich glaube, nichts ermutigt mehr, als wenn wir dem anderen Vertrauen schenken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Misstrauen lähmt. Wenn ich spüre, der andere geht davon eigentlich aus, dass ich es nicht bringe. Der andere traut mir eigentlich das Gute nicht zu, sondern eigentlich nur, dass ich das schon wieder nicht hinkriege. Das ist fast schon so wie so eine Art Prophetie, die sich dann auch erfüllen wird. Nichts ermutigt mehr als das Vertrauen, das mir jemand schenkt. Sagt, ich glaube an dich. Ich bin bei dir. Wir stehen das gemeinsam durch. Du schaffst das. Ich sehe zwar vielleicht auch, da ist noch ein Problem und vielleicht können wir das so und so lösen, vielleicht kannst du auch das und das tun, aber trotzdem, ich vertraue dir, dass Gott in deinem Leben zum Zug kommt. Ich vertraue dir, ich traue das ihm zu und ich traue das dir zu. Wir brauchen Ermutigung. Wir leben in einer Umwelt, die die Energie aus uns absaugt. Oft genug sind wir selber solche Leute, die anderen das Leben schwer machen. Wir wollen eine Allelon-Gemeinde sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, die vom Evangelium her, von Jesus Christus her, Mut schöpft und Mut weitergibt. Denn Gott hat bereits alles Entscheidende getan, damit unser Leben gelingen kann. Damit unser Leben zeitlich und ewig gelingen kann. Gott hat das bereits getan. Und er hat dich und mich dazu gesetzt, dazu bestimmt, daran teilzuhaben. Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und wir wollen versuchen, das einander auch zuzusprechen und zuzuleben. Zu sagen, hey, das ist die Realität Gottes. Das ist Gottes Sicht über deinem Leben. Ich möchte noch ein paar Beispiele zum Schluss anfügen, wie ich selber ermutigt worden bin in meinem Leben. Damit es auch ein bisschen praktisch wird. Mir hat mal jemand gesagt, ein Ehepaar, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, wir beten jeden Tag für dich bzw. für euch. Wir beten jeden Tag für euch. Das war eigentlich alles. Und es hat mich richtig, richtig berührt. Wenn ich so meine Gebetspraxis anschaue, es gibt nicht viele Menschen, für die ich jeden Tag bete. Und ich habe gedacht, wie komme ich dazu, dass diese Person, das war niemand Verwandtes, das waren jetzt nicht irgendwie nahe Freunde, wie komme ich dazu, dass die jeden Tag für uns, für mich beten? Warum? Womit habe ich das verdient? Ich weiß es gar nicht. Und ich kann euch sagen, es hat mich unglaublich ermutigt. Ich habe gedacht, hey, das gibt's gar nicht. Versprechen sich Leute dafür, jeden Tag für mich zu beten. Was könnte mir Besseres passieren? Und ich kann euch sagen, immer wieder in verschiedenen Situationen, wenn es auch in meinem Leben nicht einfach war, habe ich mich erinnert. Ich habe gesagt, es gibt Leute, die jetzt für mich beten. Es gibt Leute, die haben mir das versprochen. Die beten für mich. Eine unglaubliche Zusage, eine unglaubliche Ermutigungsquelle. Anderes Beispiel, war schon etliche Jahre her. Ich greife jetzt einfach nur so ein paar raus. Ich hatte zwei abgeschlossene Theologiestudiengänge hinter mir und ich wollte aber in einer freien evangelischen Gemeinde Pastor werden. Ich komme ursprünglich nicht aus dem Hintergrund, freie evangelische Gemeinde. Und ich wollte aber, dachte, freie evangelische Gemeinde, das passt so zu mir, das ist so die Gemeindeform, die ich gerne unterstützen und leben möchte, das überzeugt mich, das ist so die Gemeindeform, ja, da möchte ich gerne Pastor sein. Und die Zentrale der freien evangelischen Gemeinden haben zur Bedingung gestellt, wer von außerhalb kommt, also wer nicht dort in Eversbach am Seminar studiert hat, das habe ich nicht, wer von außerhalb kommt und FEG-Pastor werden möchte, der muss noch mal ein Jahr lang in Eversbach Theologie studieren. Wir hatten zu der Zeit 2,5 Kinder. Und ich habe ehrlich gesagt, no, das mache ich nicht. Ich habe 2 abgeschlossene Theologiestudiengänge. Es hat mich viel Zeit gekostet, viel Geld auch gekostet in meinem Leben. Und jetzt wollen die, dass ich noch mal ein Jahr nach Eversbach, wer kennt denn Eversbach? Entschuldigung, jetzt müssen wir also rausschneiden bitte für alle. Ja, ich habe gedacht, nee, das mache ich nicht. So viel bin ich mir auch wert, dass ich jetzt nicht nochmal mit Sack und Pack für ein Jahr lang da umziehen und alles mache ich nicht. Und dann gab es Freunde, die haben gesagt, doch, das machst du. Wir unterstützen dich. Wir sehen, dass du solltest FEG-Pastor werden. Du solltest das machen, wir unterstützen dich finanziell. Und die Freie Evangelische Gemeinde in Erlangen, wo wir damals waren, haben gesagt, ja, wir unterstützen das auch. Boah, und hab ich gesagt, ja gut, wenn ihr das meint und wenn ihr uns unterstützt, dann sind wir nochmal für ein Jahr dahin gezogen. Das war Ermutigung pur. Da hat jemand gesagt, doch, das sehe ich für dein Leben, ich sehe das, das ist dein Weg, das ist deine Bestimmung, das solltest du auch leben. Und wir unterstützen dich dabei. Das hat elementar geholfen, auch das selber auch für mein Leben zu bejahen und zu sagen, okay, ja, das ist mein Weg, das ist meine Bestimmung. Ich gehe den Weg. Ermutigung, wenn jemand sagt, ich sehe das in deinem Leben, du hast diese Aufgabe, du hast diese Berufung, das ist dein Ding. Um jetzt nochmal, ich habe das vorhin so ein bisschen salopp so gesagt, ich hoffe, niemand da zu nahe getreten zu sein. Du kannst mit Kindern umgehen, in Kindergottesdienst, ja, das solltest du wirklich machen. Aber dann sollten wir, wenn wir das für jemanden sehen, dann sollten wir ihm auch mal zur Seite treten und sagen, hey, weißt du was, ich sehe, wie du mit den Kindern umgehst, du machst das richtig genial. Und wenn du gerade, hey, wenn dir alles ganz oben steht, weißt du, was meine Tochter heute erzählt hat vom Kindergottesdienst? Die war so begeistert. Die kam heim und hat gesagt, hat nur gesprudelt. Hey, wenn sowas passiert, dann ruf mal deinen Kindergottesdienstmitarbeiter an und sag ihm, guck mal, das ist das, was ankommt, wenn du deine Berufung lebst. Das ist das, was Gott bewirkt durch dich, wenn du das machst. Das ist Ermutigung. Wenn wir jemanden bestätigen, wenn wir jemanden Mut zusprechen für die Aufgabe, für die Berufung, die Gott auch in seinem Leben irgendwie hineingegeben hat. Weil wisst ihr, wir alle kommen immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, hey, wir stecken's. Ich höre jetzt auf, das bringt nichts mehr, ich bin fertig. Es ist nur Krach, es kommt überhaupt nichts an, ich mühe mich hier umsonst ab. Das geht jedem von uns so. Es geht uns in unseren Beziehungen so, in unseren Ehen vielleicht manchmal oder wo auch immer am Arbeitsplatz, dass wir sagen, hey, wir stecken's. Wie gut, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, das packst du. Es ist nicht umsonst. Das zahlt sich aus. Das ist auch ein weiteres Beispiel. Es gab einen Bereich in meinem Leben, wo ich echt investiert habe, wo ich gedacht habe, boah, ich streng mich an, ich will mein Bestes geben und ich habe den Eindruck gehabt, es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, ich muss mich noch mehr anstrengen und noch mehr. Und eigentlich habe ich keine Kraft mehr dazu. Jemand hat zu mir gesagt, hey, ich sehe erstens, wie viel du investierst. Ich sehe wirklich, dass du dich da richtig reingibst. Ich habe gedacht, oh, das sieht jemand. Und das Zweite, was er gesagt hat, du brauchst Geduld. Das wird sich erst später auszahlen. Das wirst du in ein paar Jahren, wirst du das spüren. Wirst du das entdecken, dass die Saat, dass die Frucht aufgeht. Das ist jetzt eine Durststrecke. Aber das wird sich auszahlen. Und das hat mich unglaublich ermutigt, weil ich gedacht habe, hey, das ist die Wahrheit Gottes. Da hat jemand wirklich mir Mut zugesprochen, nicht so auf die Schulter gehofft, ja, wird schon wieder, sondern da hat mir jemand aufgrund des Evangeliums, aufgrund des Wesens Gottes, aufgrund dessen, wie Gott in seinem Leben auch gewirkt hat, Mut gemacht und mich ermutigt. Letztes Beispiel. Gestern Abend, ein paar waren noch dabei außer mir. Es kamen ein paar Leute auf die Idee, für die Leiter, Gemeindeleiter, Bereichsleiter und ihre Ehepartner ein Candlelight-Dinner zu organisieren. Das war der Hammer. Die haben oben den Saal gerichtet, schön dekoriert, haben mehrere Gänge gekocht und uns begrüßt. Dann waren noch Referenten da, die so ein paar Inputs gegeben haben, so als zwischendurch zur Anregung, zur Ermutigung, um über die Beziehung, über die Ehe ins Gespräch zu kommen, war speziell für die Ehepaare. Und ich habe gedacht, wow, warum macht so jemand was? Wie kommt jemand auf so eine Idee? Das ist ja echt, das ist Ermutigung pur. Da sagen Leute, hey, wir wertschätzen euren Dienst. Es ist genial, dass ihr das macht. Und wir wissen, wie viel das euch kostet, auch manchmal als Familien und als Ehepaare. Und wir gönnen euch mal einfach einen Abend miteinander. Das ist echt super. Unglaublich. Und ich möchte einfach diese Beispiele auch, ihr findet eure eigenen Beispiele. Und lasst uns kreativ sein. Lasst uns das weitergeben. Lasst uns diese Freude, diese Hoffnung, die Gott hineingegeben hat in unser Leben, lasst uns das weitergeben. Lasst uns Menschen sehen mit den Augen Gottes und ihnen das auch noch sagen. Lasst es uns ihnen mitteilen und sagen, hey, dass du da hinten an der Technik sitzt, Katharina, und Heiko und Entschuldigung, ich kenne die Namen sonst, aber ist jetzt weg. Also, dass ihr da hinten an der Technik sitzt, das finde ich klasse. Und anstatt irgendwie zu sagen, da hat das Bild wieder geruckelt oder war das Mikrofon wieder übersteuert, können wir sagen, hey, vielen Dank, dass wir heute Morgen ein Mikro hatten. Vielen Dank, dass die Gitarren verstärkt waren. Vielen Dank, dass die Liedtexte zu sehen waren für uns und der Bibeltext. Super, danke. Du bist am richtigen Platz. Mach das weiter. Und auch wenn es mal Schwierigkeiten gibt im Team oder wenn Leute dich anmotzen, hey, lass dich nicht entmutigen, das ist gut, dass du das machst. Super. Und so könnten wir das in allen unseren Bereichen einfach praktisch werden lassen. Nicht nur hier in der Gemeinde, auch in unserem familiären Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld, dass wir das einfach weitergeben. Weil wir selbst ermutigt sind von Gott. Weil wir selbst ermutigt sind vom Evangelium. Deshalb dürfen und können wir das auch weitergeben an die Mitmenschen, die Gott durch uns segnen und ermutigen möchte. Lasst uns still werden zum Gebet. Und wenn wir heute Morgen über Ermutigung nachdenken, dann geht es nicht nur um einfach ein bisschen Schönwetterphilosophie. Es wird schon wieder. 3 Tage Regen und dann scheint auch wieder die Sonne. Sondern dann geht es um die fundamentale Wahrheit, dass du, Jesus Christus, gekommen bist in diese Welt und auch in unser Leben, um uns Hoffnung zu geben, um uns herauszureißen und herauszuretten aus unserer Schuld, aus den verderblichen Zusammenhängen unseres Lebens und uns zu Kindern Gottes zu machen. Du hast den Schuldspruch zerrissen, der über unserem Leben steht. Du hast die Nacht erleuchtet mit deinem Licht und das Licht deiner Auferstehung. Du hast den Rollladen hochgezogen, um uns zu zeigen, das ist Gottes neue Welt, in die du berufen bist. Es geht nicht um vage Wünsche, um ein bisschen psychologische Streicheleinheiten. Es geht um das, was du getan hast, Jesus, am Kreuz und durch deine Auferstehung, das unser Leben verändert. Du hast das Böse entmachtet. Du hast den Teufel besiegt und die Sünde in unserem Leben. Du hast ewiges Leben geschenkt und uns berufen in die Gemeinschaft mit dir. Und wir wollen diese Wahrheit wieder neu in unserem Leben willkommen heißen, wollen sie durchbuchstabieren, wollen sie uns sagen lassen und selber sagen, das ist deine Wahrheit über meinem Leben. Das ist dein Blick für mich. Das ist deine Setzung, deine Bestimmung für mein Leben. Und weil das so ist, darf ich aufatmen, durchatmen und auch dann durchhalten, wenn der Weg manchmal schwierig ist. Und ich bete darum, dass wir diese Perspektive des Mutes und der Hoffnung erstens selber verstehen und auch dann weitergeben. Herr, ich bete darum, dass unsere Gemeinde eine mutmachende Gemeinde ist. Dass Menschen zu uns kommen und spüren, wow, ich gehe hier ermutigt. Ich komme beladen, ich komme mit irgendwelchen Sorgen, ich komme belastet, ich kann mich selber nicht mehr leiden und ich komme in diesen Gottesdienst und ich komme in diese Gemeinde, ich gehe in den Hauskreis, in die Kleingruppe, in den Kindergottesdienst, wo auch immer und ich bekomme Gottes Mut in meinem Leben. Einen neuen Blick, neue Hoffnung. Ich bete darum, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo Menschen zutiefst ermutigt werden, Hoffnung schöpfen für ihr Leben. Und dass wir so hinausgehen, auch in unseren Alltag und Licht und Salz sind, Hoffnungsträger in dieser entmutigenden Welt. Ich bete darum, dass das Realität wird, immer mehr in unserem Leben und in unserer Gemeinde.